Tobi, Yannick und ich, wir waren ja an der Bremer Brücke und es hat noch was gedauert mit der Vertonung und da ist der Tobi schon mal losgefahren und dann habe ich ihn aber noch eingeholt auf der Autobahn.
Echt?
Ja.
Hast du ein E-Auto, lieber Tobi?
Ja? Nee, ich hatte ein E-Auto, also ein Hybrid. Ich hatte ein E-Kennzeichen. Nee. Ich habe mich gefühlt wie Fuckert.
Der Unterschied zwischen uns beiden ist, ich habe keine Blitzer-App.
Oh. Darf man das sagen? Ich habe ja auch keine.
Aber ich verstehe dieses Ding, weißt du, ich bin am Samstag privat zum HSV gefahren und der nervöse Blech kam bei mir vorbei, mein Freund Strassi kennt den auch. Und ich sag, was ist denn der Vorteil von einem E-Auto? Ja, man setzt sich rein, das ist wie Kartfahren. Aber wir mussten in Diepholz irgendwo da bei Bremen, mussten wir aufladen, 35 ja. Minuten. Das ist doch irgendwie, ich weiß es nicht, für lange Strecken ist das einfach nicht gemacht.
Ja, also sollte es, ich sag's immer wieder, sollte es irgendwann ein E-Auto geben, was mich garantiert 700 Kilometer
bis Cottbus bringt.
Bis Cottbus bringt, genau. Ja. Und ich dann laden muss und dann mache ich das sofort. Weil es ist schon so, wenn du irgendwie an der Ampel stehst, hast ein E-Auto oder wie jetzt ein Hybrid, drückst auf Gas, bupp, bist du erstmal schon gleich bei 50
km/h. Wenn es Hersteller gibt, die sagen, wir haben eins, das 700 Kilometer Reichweite hat, wir lassen uns natürlich das gerne zur Verfügung stellen.
Ja,
ne?
Also ja, kann man sagen. Zum Beispiel BYD, kennt ihr das?
Ja.
Das hatte ich jetzt. War richtig geschmeidig. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen.
China.
Ja. Ja. Die machen es wieder.
Unbezahlte Werbung.
Ja, ja.
Ich bin raus im Thema E-Auto, weil ich viel Fahrrad fahre, aber wenn, dann würde ich mir auch ein E-Auto kaufen.
Aber kein E-Fahrrad, oder?
Nein.
Du fährst noch richtig mit Schweineblut, genau. Was du dir vorher...
Ich muss noch mit eigener Muskelkraft den Drahtesel nach vorne bringen.
Apropos Muskelkraft.
Nee, weil ja. Du die Fahrt nach Osnabrück angesprochen ja. hast. Das ist natürlich eine Schande, dass wir drei dieses Spiel gesehen haben und komplett unterschiedlich an- und abgereist sind.
Das hatte organisatorische Gründe.
Das hat natürlich mit Nachhaltigkeit wirklich so gar nichts zu tun.
Ich musste ja dann sogar schon kurzfristig anreisen, schon einen Abend vorher und kann allen nur sagen, wart ihr mal im Holiday Inn... In Osnabrück. Mein lieber Mann, da denkst du, du bist in einem Fünf-Sterne-Palast.
Und wieder, unbezahlte Werbung.
Ja, unbezahlte Werbung. Es ist so ein schönes Hotel. Die haben so ein schönes Restaurant, / Bar und so eine Couchlandschaft, wo du dann Fußball gucken kannst und sowas. Ich habe mich gefühlt wie Wagner in Frankreich. Das muss man wirklich sagen.
Hat dann die Mannschaft vom VfL da auch geguckt am Sonntag? Wahrscheinlich schon bei der Couchlandschaft.
Ich war ja am Freitag da, deswegen kann ich das ja nicht beurteilen. Aber kann ich nur sagen, Respekt. Der Burger hat auch super geschmeckt.
Und kannst du noch ein Getränk empfehlen? Welche Marke?
Da muss ich sagen, da war ich enttäuscht. Ein großes Bier, 6 €. Ist das noch mein Deutschland?
Was heißt groß? Es
geht, geht aber sogar.
Nee, deswegen habe ich Wein getrunken. Oh,
okay. Einen großen Wein hast du
einen großen Wein, ein halbes Glas Rotwein.
Genau. Hast du noch einen Gutscheincode?
Nee, aber wenn die sich melden, wir würden gerne mal zu viert da übernachten.
Genau.
Eisenbiegen Fitnessstudio sieht auch sehr gut aus. Also ich habe es mir nur von außen angeschaut. Mhm. Holiday Inn Sauna? Osnabrück. Sauna gibt's auch. Liebe Grüße, wir kommen gerne vorbei. Gerne dann auch natürlich nächstes Jahr in der zweiten Liga.
Unter dem Code Strassi stellt kann man sich da jetzt 10% weniger einmieten.
Genau, 10% weniger auf die zweite Person, die man mitbringt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir rein in die beste Folge aller Zeiten.
Das fängt doch schon sehr unterhaltsam an.
Ja, finde ich geil.
Und wie das gezündet hat.
Caramba, Carajo!
Es ist mehr als nur ein Spiel.
Und irgendwann werde ich wahrscheinlich hier dem Streuselkuchen nicht widerstehen.
Genau.
Ja, ehrlich.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wir sind alle vier am Tisch, aber ansonsten kann es losgehen. Seid gegrüßt zu Folge 111. Von 4:3.
Oh, kölsche Zahl, ne?
Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Alle vier am Tisch mit Streuselkuchen. Die Schnapsfolge. Aber stattdessen haben wir lieber mal den Kaffee genommen. Den Schnaps gibt's dann nachher. Mit dabei wieder unser älteres Semester. Vom Gemüt her ein Sommersemester. Allerdings lieber in Shampoos-Laune als in Campus-Laune. Thomas Wagner.
Schön.
Dann ist hier unser Mikrofonprofessor, Dr. H.C., Humoris Causa. Christian Straßburger.
Hallo, ich hatte kein Latein, aber ich fand's lustig.
Und der Letzte guckt zwar Bachelor, hat aber für alles den Masterplan. Von ihm kommt unser Handout, unser dezenter Dozent Yannick Barkic.
Boah, Bachelor habe ich lange nicht mehr geguckt, bin ich echt enttäuscht im letzten
von
Jahr.
Von dir selber?
Nee, es ist irgendwie scheiße geworden, muss man echt sagen.
Ach echt?
Ja.
Geworden?
Und früher war es scheiße so gut.
Nein, es ist mittlerweile, am Ende kommen sie dann doch nicht zusammen und gar keiner kommt irgendwie zusammen. Das ist irgendwie...
Du meinst, sie machen das nur für den Fame?
Ja, irgendwie schon.
Übrigens, apropos, ich war jetzt letztens Köln-Bonn-Flughafen, wollten mir da einen Kaffee holen, auf einmal steht da einer vor mir, habe ich gedacht, wen kenne ich? Und guckt er mich an und dann nicken wir uns so zu und dann merkte ich, das war Paul Janke. Der Bachelor.
Natürlich.
Ja, das war nachdem
der Ur-Bachelor.
Nachdem es diese Trash Awards gab, einen Tag später.
Jetzt was? Die Mutter aller Bachelors.
Ich habe den Bachelor gesehen. Das ist doch der, genau, das ist die Mutter aller Bachelors.
Da musst du doch.
Klar, kennst du ja mit dem schon Fußball gespielt.
Dem musst du ein Foto machen.
Aber ich frage, ich habe jetzt gedacht, da steht irgendwie
Paul Breitner. Es war Paul Janke. Leider.
Wie kommen wir jetzt in die dritte Liga?
Apropos geil.
Also ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe echt extreme Probleme gehabt, dieses Mal die Themen zu sortieren, weil es ja wirklich wild ist. Man weiß ja gar nicht, was ist jetzt so das Top-Thema und jetzt habe ich einfach mal Osnabrück auf die 1 gesetzt.
Ja, denn da werden sie auch am Ende der Saison einlaufen. Sie sind zu 99,8% aufgestiegen, wenn wir auf die Tabelle gucken. Also kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen. 9 Punkte Vorsprung, das bessere Torverhältnis. Da muss jetzt schon noch das größte Fußballwunder aller Zeiten passieren. Und den Grundstein haben sie am Wochenende gelegt. Wir haben ja gerade drüber gesprochen. Wir waren alle dabei beim 2:1 Sieg gegen den Sportclub Verl, der ja sehr spät zustande kam. Es war nicht 90. plus 6, es war diesmal 90. plus 5. Christian Straßburger mit dem historischen Kommentar von Bernd Risselmann.
Ins nochmal lang. Aber der VfL gewinnt die Kopfbälle. Risselmann! Dann Schulze vorbei! Nicht zu glauben! Ist das Tor für Liga 2? Die Brücke, sie bricht! Wie viele historische Momente passen in ein Stadion?
Wirst du eigentlich eingeteilt zu den Spielen, wo sowas bevorsteht? Oder richten sich die Spieler nach dir, weil du am Kommentatorenplatz?
Nein, es ist wie beim Wrestling und wie bei der NFL. Es steht eigentlich vorher schon fest, wer in den Super Bowl kommt, wer gewinnt. Das ist in der dritten Liga ganz genauso. Das können wir jetzt ja hier offiziell mal verraten. Und dementsprechend wird Christian immer dahin geschickt, wo dann auch die.
Also es ist fast schon unverschämt.
Es ist auch unverschämt, ja.
Mit den Spielen.
Ich habe danach auch zu Tobi geguckt, habe gesagt, das kann man wirklich jetzt nicht wöchentlich. Ne? Also das ist aber so spektakulär. Ist die Liga. Und übrigens, ich habe ja den Schnitt gehört bei diesem Live-Call. Beim zweiten Risselmann bin ich still, weil ich wirklich denke, der verstolpert.
Ich habe die schöpferische Pause extra rausgeschnitten.
Ja, das habe ich gehört. Aber es war keine schöpferische Pause, sondern ich war gerade kurz, ich dachte, was sage ich jetzt? Weil der ging dann so gefühlt langsamer direkt. Es wurde so langsam, dass ich das Gefühl habe, jetzt denkt er. Jetzt fängt er an nachzudenken. Aber dann, das war auch nur eine Millisekunde, kommt dieser Schalter, dann geht er wirklich an ihm vorbei und macht das Tor. Das wird er ja nie wieder vergessen. Also das ist ja Bernd Risselmann.
Es ist ja auch eine super undankbare Situation für einen Stürmer, wenn du weißt, okay, jetzt habe ich 5 Sekunden Zeit, um drüber nachzudenken, wo ich ihn hinschieße. Das ist ja dann meistens immer so der Fall, wo du sagst, ja gut, dann schieße ich ihm halt in die Arme oder sowas. Ne?
Ja.
Das ist,
Aber am schönsten war dann, nach dem Spiel kam Fridolin Wagner zu mir zum Interview und wurde dann verkabelt. Wir waren noch nicht wieder auf Sendung. Das Erste, was er mich dann fragte, war, und Strassi wieder ausgerastet am Mikrofon. Also dein Ruf eilt dir voraus. Aber es war natürlich auch wirklich, ich hatte dann auch, muss ich zugeben, wirklich eine Gänsehaut, als dieses 2:1 gefallen ist, weil dieses Stadion einfach explodiert ist. Also wenn sie noch ein Dach gehabt hätten, dann wäre es spätestens da weggeflogen. Und es passt einfach zu der Saison vom VfL Osnabrück, dass sie dann da so spät noch diesen Lucky Punch setzen. Für Verl war es super bitter. Die sind hinten all in gegangen. Die haben sich gedacht, wir brauchen hier eigentlich auf jeden Fall den Sieg. Tobi Strobel hat auch gesagt, ob wir hier 1:1 spielen oder verlieren, ist eigentlich egal. Nur der Sieg hätte uns weitergeholfen. Ja, und wie gesagt, das war der Aufstieg.
Aber schon auch, muss man sagen, Entschuldigung, hat Pele mir gestern auch noch zugerufen, dass er das geil fand, wie Verl all-in geht. Also nicht, wir holen hier ein achtbares 1:1. Ne? Also sowas gefällt mir bis zum Schluss um die Chance kämpfen, weil wir immer gesagt haben, dass Verl sich im Moment schon vielleicht auch ein bisschen damit der Erwartungshaltung schwer tut. Das gehört ja dann auch zu dem Spiel.
Ich finde auch, das war ein totales Statement auch von Strobel. Da steht auf einmal Schulze vorne im 16er. Ich so, hey, was macht der denn da? Es steht 1:1. Ne? Also das ist ja so ein Zeichen an die Mannschaft. Schon Respekt. Ein Wort zu Risselmann wollte ich sagen. Ist ja schon irgendwie bemerkenswert, dass ausgerechnet Risselmann diese Klammer setzt, diese emotionale. Im Grunde genommen hat ja dieser ganze Lauf von Osnabrück auch irgendwo angefangen im Landespokalfinale letztes Jahr, wo man 2:4 verloren hat gegen Lohne, wo Risselmann halt noch getroffen hat als Leihspieler von Lohne. Dann ging das Ganze los mit Antwerpen und so weiter. Deswegen kam ja Schulz. Und jetzt setzt er die Klammer mit diesem Tor, finde ich irgendwie bemerkenswert.
das ist ein Teppich, den hätte ich so nicht gewebt. Also richtig gut.
Ja, super.
Ja, vor allen Dingen muss man ja auch sagen, wenn du siehst, wie manchmal Geschichten. Lohne steigt jetzt aus der Regionalliga Nord wahrscheinlich ab mit Christian Neithardt. Ist ja auch irre, dass der da gelandet ist aus familiären Gründen. Und was mir schon auch auffällt, und deshalb möchte ich da auch Tobis Posterboy vielleicht nochmal reinbringen, also bei allem Lob, was wir dies Jahr haben, und wir sehen ja auch die Person durchaus und sein Wirken gespalten, also ohne das Husarenstück von Antwerpen im letzten Jahr, wäre das ja jetzt gar nicht möglich, weil die waren ja eigentlich, da hat ja nichts mehr gezuckt auf der Intensivstation, ne?
Das muss man wirklich sagen. Also Antwerpen hat die da hingeführt, wo sie jetzt sind, das Fundament gelegt. Die wären jetzt irgendwo in der Regionalliga und wer weiß, das hatten wir ja wirklich besprochen, wenn so ein VfL Osnabrück in die Viertklassigkeit abstürzt, was bedeutet das dann für den Verein, wo sie ja noch nie waren? Da musst du ja erstmal dich regulieren. Insofern richtig von dir, Veggi. Wunderbar.
Sportlich betrachtet auf die letzten 3 Spieltage, muss ich sagen, gab es aber dann doch schon sehr, sehr viele Glücksmomente, weil Osnabrück hat jetzt 3 Siege geholt aus den letzten 3 Spielen, den ersten gegen Cottbus. Das war schon so ein Spiel, was du nicht gewinnen musst. Also wenn man da mit 0-0, mit dem 1-1 rausgegangen wäre, okay. In Ingolstadt, da hat Schulz selber gesagt, müssen wir nicht gewinnen, wenn wir mit dem 0-0 nach Hause fahren, alles fein. Und auch das Spiel gegen Ferl fand ich jetzt persönlich, es lag ja überhaupt nicht in der Luft, dass der VfL am Ende noch ein Tor schießt. Also für mich war Ferl ganz klar am Drücker und eigentlich dachte ich mir noch, Ferl macht noch irgendein Tor in der letzten Minute und macht das Ding nochmal richtig spannend. Deswegen würde ich sogar sagen, es war mehr so der VfL Osnabrück.
Aber kann man in dem Fall sagen, ohne das Stadion wäre dieser Sieg so nicht, weil man, das ist schon so, ne? Also wie da gepusht wird dann auch, das ist schon außerordentlich und man muss auch sagen, Schulz hat ja auch richtig gewechselt, ne? Die Vorlage kommt von Pröger. Die Technik musst du erstmal haben, den so da rüber zu hieven und dann diesen Lauf und dann die Ruhe zu haben. Insofern, der hat den Sieg oder diesen Lucky Punch eingewechselt und das Händchen hast du dann halt, wenn oben alles läuft.
Aber ich glaube auch einfach, es liegt daran, die haben halt eine unfassbare Stabilität, das sagen wir seit Wochen. Und wenn du weißt, dass du eigentlich wenig Gegentore bekommst und du bist eh oben, dann spielst du halt geduldig. Mein Gott, ein 1-1 gegen Ferl wäre jetzt auch die Welt nicht zusammengebrochen. Und das ist dann genau eigentlich die gute Grundlage, um das Spiel doch noch zu gewinnen.
Das hat der Unterschied zu Ferl. Also wenn wir jetzt mal nochmal kurz auf Ferl blicken, dass die geil Fußball spielen können, dass die viele Tore schießen, das ist ja alles schön und gut, aber was du letztendlich brauchst, hinten raus, um aufzusteigen, das hat eben der VfL gezeigt, Ferl, die machen die Spieler halt nicht tot, sagt man, glaube ich. Man muss die Spiele killen. Die lagen ja schon wieder in Führung, haben trotzdem wieder verloren, haben jetzt 22 Punkte nach Führung verspielt. Das ist halt so eine Qualität, die du mitbringen musst als Spitzenmannschaft, um eben ganz oben anzugreifen. Dazu haben sie, glaube ich, auch nicht die Lobby so bei den Schiedsrichtern, wenn es so hart auf hart kommt. Also es ist schon so, dass so 1, 2, 3 Entscheidungen waren, wo man sagen könnte, ja, ich glaube, bei einem anderen großen Traditionsverein, da wären Trainer, glaube ich, ausgerastet an der Linie, aber die Lobby hast du halt nicht als SC Verl.
Plus, man hat dann irgendwann gestern auch gesehen, dass Geirett, den kannst du nicht 1-1 ersetzen. Also die Verler haben ja wirklich viel Qualität im Kader, aber der ist unersetzbar. Der Berkantas hat wirklich versucht, im Mittelfeld mit Wessig, der ihn ja ersetzt hat, anzuschieben. Das war ja überall und nirgendwo gefühlt. Aber gegen Ende hast du dann gemerkt, jetzt hier einen, der Ruhe am Ball hat, den du den Ball geben kannst und du weißt, da passiert was und sowas. Das hat man gesehen und ist natürlich bitter, Geirett, ne? Kreuzbandriss, vielleicht Bundesliga mit Paderborn, muss er dann erstmal zuschauen, das ist natürlich echt, wünschen wir gute Besserung.
Gute Besserung, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir ja die komische Situation beim VfL, dass sie ja auf der Couch aufsteigen könnten, wenn Essen jetzt am Samstag verliert, glaube ich. Sie könnten aber auch bei der Pitch Inspection aufsteigen, wenn Cottbus gegen Duisburg gewinnt.
Genau.
Oder sie brauchen noch einen Punkt, je nachdem.
Ja, sie spielen auf jeden Fall später, sie spielen 16:30, glaube ich.
Genau, ne? Sie sind das fast letzte Spiel dann.
Sozusagen. Ja. Sandwich-Spiel.
Ja. Genau. Ja, ich denke ja immer, am schönsten ist es, zu Hause aufzusteigen mit dem Erfolgserlebnis vom eigenen Publikum oder du machst es aus eigener Kraft auf der Couch. Aber am Ende musst du auch ganz ehrlich sagen, irgendeiner hat das mal richtig formuliert. Du bist erst abgestiegen, wenn du abgestiegen bist und aufgestiegen bist du halt erst, wenn du aufgestiegen bist. So doof sich dieser Spruch anhört. Bring das Ding ins Ziel, egal wann es ist. Da brauchst du auch nicht mehr groß zu timen.
Ja, bei dem Moment muss er jetzt abpassen. Es kann ja wirklich sein, dass sie am Samstag im Bus irgendwo auf der Autobahn, ich erinnere an Rostock 2011 mit Peter Vollmann, die sind auch auf der A9 aufgestiegen.
Die werden eine Tankstelle finden, die werden sich abends einen reinknallen und werden dann am nächsten Tag, ja.
Ja, oder in der Vorbereitung zum Spiel gegen Wiesbaden auf dem Platz. Ist auch komisch. Also es ist alles möglich.
Ja, aber ist ja egal auf der Autobahn. Also es gibt Menschen, die haben auf dem Rastplatz Spaß. Ne? Und dann holen die sich da halt ein bisschen Kaltgetränke. und da wird halt gefeiert. Der VfL wird aufsteigen. Ja. Ist doch egal wann und wo. Ganz ehrlich, die sind aufgestiegen an dem Tag mit dem Siegtreffer. Ich glaube, dass beim letzten Heimspiel ist sogar Maiwoche in Osnabrück.
Oh, das ist eine
Maifest
oder wie heißt das? Irgendwas in Osnabrück. Ja. Also Maiwoche in Osnabrück, ja. Das ist wie ja, und, Karneval in Köln.
Und das Gute ist, für Wiesbaden geht es um nichts mehr. Die können selbst mit 1,8 Promille auf dem Platz rumlaufen. Da wird keiner über Wettbewerbsverzerrung reden. Nein, ist ja wirklich so.
Das letzte Spiel, der Osnabrücker Heimspiel, ist dann am vorletzten Spieltag gegen Ulm. Das können natürlich dann auch wieder unterschiedliche Gefühlslagen sein. Die einen feiern den Aufstieg und die anderen verabschieden sich dann aus der Liga. Kommen wir gleich noch zu den Ulmern. Wir bleiben erstmal oben im Aufstiegsrennen und sprechen über eine Mannschaft, die ja richtig was hat liegen lassen. Rostock verliert, das war sicherlich die größte Überraschung am Wochenende zu Hause, mit 2:5 gegen Regensburg. Andreas Mann war dabei und hat uns danach eine Sprachnachricht geschickt.
Hallo liebe Podcast-Crew, ich melde mich aus dem Ostseestadion, das mittlerweile leer ist und das Spiel ist gerade ein paar Minuten vorbei. Es ist zugig und der Wind hat die Aufstiegsträume des FC Hansa Rostock davongetrieben nach einem 2:5 gegen Jan Regensburg. Ein unfassbares Spiel und die Erkenntnis, dass der FC Hansa Rostock offensichtlich nicht die Qualität hat, nicht die Nervenstärke hat, um dem Aufstiegsdruck gewachsen zu sein. So darfst du defensiv einfach nicht verteidigen. Einfache Gegentore, keine richtige Gegenwehr, kein Gegnerdruck. Und Regensburg mit einem brutal starken Auswärtsspiel, die das gnadenlos bestraft haben. Beim Stand von 0-4 gelingt Hansa das 1-4. Das Stadion, das die ganze Zeit da war, erwacht so richtig. Nach dem 2-4 hat man gedacht, jetzt geht der Wahnsinn so richtig los. Da kamen so Cottbus-Essen-Vibes auch irgendwie hoch. Aber danach war die Luft auch wieder raus, weil Regensburg nichts zugelassen hat. Das war, ich habe nicht alle Regensburger Spiele gesehen, aber vermutlich das beste Saisonspiel des Jahres, die nebenbei den Klassenerhalt gefeiert haben, das Ganze hochverdient. Und Rostock ist wohl weg aus dem Aufstiegsrennen. Und so, wie sie in Schweinfurt sich präsentiert haben, wie sie zu Hause gegen Köln gespielt haben, wie sie hier gegen Regensburg zu Hause gespielt haben, haben sie in dem Aufstiegskampf aber auch nichts zu suchen. In diesem Sinne, euch noch eine schöne Podcast-Folge. Sportfrei und Gruß von der windigen Ostsee.
Ja, ich habe es immer schon gesagt, Andreas Mann, einfach ein windiger Typ. Ne?
Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen, ist der überhaupt angekommen? Das ist ja Wahnsinn.
Er ist nach Hause gesegelt wahrscheinlich. Also Rostock jetzt mit 4 Punkten hinter der Relegation, das ist jetzt irgendwie nicht Fleisch und nicht Fisch, das ist natürlich ein Rückschlag gewesen. So ganz rausnehmen würde ich sie aus dem Aufstiegsrennen noch nicht, aber ist natürlich auch emotional ein Rückschlag, wenn du gegen Regensburg zu Hause so eine Klatsche kriegst.
Aber vor allen Dingen, er hat es ja gesagt, Köln, Schweinfurt, Regensburg. Also das sind ja normalerweise 7 bis 9 Punkte, mit denen du rechnest, wenn du da oben dabei bist und hättest du die geholt, dann stehst du eigentlich jetzt punktgleich auf Platz 2 mit Cottbus. Und ich finde das total besorgniserregend, weil da muss irgendwas muss da passiert sein. Die gewinnen dieses hochemotionale Auswärtsspiel in Wiesbaden. Danach habe ich hier am Tisch gesagt, die steigen auf. Also wenn du so ein Spiel gewinnst, schleimer dir den Ball aus 3 Meter am leeren Tor. Was ist denn da passiert? Du kannst ja mal einen Ausrutscher haben, aber du kannst nicht in Schweinfurt 0-0 spielen. Du kannst nicht gegen den Jahn zerlegt werden. Ich glaube, die müssen echt aufpassen, dass sie nicht mit einer schweren Hypothek in die nächste Saison reingehen.
Sie haben ja noch dieses wichtige Spiel in Ferl auch gewonnen. Ne?
Ja.
Das kommt ja auch noch dazu, wo du gedacht hast, okay, da ist die Stabilität und sprachen wir nicht, oder sogar die selber, zumindest das Umfeld vom lockeren Programm im Vergleich zu den anderen. Das ist natürlich ad absurdum. Also jetzt kommt Aachen, Stuttgart 2, Saarbrücken, die natürlich zu Hause sich nochmal richtig schön von den Fans mit dem Klassenerhalt dann auch nach dieser Scheißsaison verabschieden wollen. Es geht ja auch dann irgendwo darum, um verdient. Ne? Also hätte Rostock jetzt mit der Gemengelage, das was Veggie gesagt hat, diese Ergebnisse, die Art und Weise gegen Regensburg ist verdient, unter die ersten 3 zu kommen. Und da bin ich mir sicher, dass es da welche gibt, die sagen, ja, wahrscheinlich eher nicht. Am Ende nehmen sie es natürlich trotzdem, aber mir fehlt die Fantasie, dass sie das jetzt im Vergleich zu den anderen noch aufholen. Das ist mir, glaube ich, viel zu viel. Und das haben sie dann da liegen gelassen. Und Brinkmann sagt ja auch immer, wir reden immer über das Gleiche. Immer das Gleiche. Und wenn du natürlich immer das Gleiche besprichst und offensichtlich hört dir keiner zu, dann hast du ein Problem.
Ja, also Rostock war für mich jetzt nach dem Wochenende schon die dickste Überraschung. Wenn du mich vor dem Wochenende gefragt hättest, ich hätte ganz klar auf den Hansa-Sieg getippt, ganz klar mit mehreren Toren. Und dann stand es zur Pause 0-4.
Ja. Nee.
0-4, 1-4, irgendwie so. Also, wo ich nee, dachte,
zur Pause stand es 0-3, oder? Und dann kommt das 0-4.
Oder irgendwann stand es 0-4.
Stand dachte, zur Halbzeit 0-3 und kurz nach der Pause das 0-4.
Was passiert da in Rostock? Also wie kannst du in einer Saisonphase, wo du wirklich alles erreichen kannst, wo du eigentlich eine Mannschaft hast, die so, ja, die ja gezeigt hat, dass sie irgendwie so enge Spiele ziehen kann wie in Ferl, wie kannst du dich so abschlachten lassen von, also mit Verlaub jetzt, Jahn Regensburg, für die es um gar nichts mehr geht, vor 26.000 vor heimischem Publikum, die alle Bock haben auf zweite Liga. Also ich verstehe es irgendwie nicht.
Das kann ich dir sagen. Die Regensburger haben natürlich auch Bock auf 26.000 und die haben keinen Druck. Ganz anders Hansa Rostock. Und dann war Regensburg Hotmann und zwar richtig hot. Der macht einen Viererpack und Hildmann ist natürlich einer, was der kann, ist die Mannschaft heiß machen. Der wird denen davor gesagt haben, Freunde, die haben hier richtig, da zittern die Knie. Ihr geht jetzt raus, wir greifen jetzt ab und können das mal hier richtig genießen und auf der Busfahrt, da hat er wahrscheinlich richtig schön die Kreditkarte glühen lassen, weil das sind natürlich auch so Dinger, für Hildmann ja auch ganz wichtig, diese Mannschaft, die wir ja wirklich in dieser Saison Jahn Regensburg überhaupt nicht greifen konnten.
Die also grauste Maus der dritten Liga.
Wirklich. Und mit solchen Dingen kann Hildmann natürlich dafür sorgen, dass sie in der nächsten Saison hier ganz oft vorkommen, weil sie einfach auch ein Stück weit zum Top-Favoriten reifen.
Wenn du jetzt mal auf die Tabelle schaust, ne, Rostock hat immer noch das beste Torverhältnis. Das heißt, es ist so ein kleiner Bonuspunkt, wo du weißt, ey, wenn wir punktgleich ziehen, dann sind wir vorbei. Ne? Das wird auch bis zum Ende so bleiben, wenn es normal weiterläuft. Aber
du musst ja zwei Mannschaften überholen. Das wird also.
Die hätten nur normal gewinnen müssen.
Ja. Dann wär's und das finde ich das Besorgniserregende. Und Strassi hat es auch nochmal gesagt, du gewinnst dieses hochemotionale Spiel in Wiesbaden, dann lasse ich Viktoria Köln als eine Ausrede und einen Ausrutscher gelten. Dann gewinnst du in Ferl und holst aus den Spielen gegen Schweinfurt und Regensburg einen einzigen Punkt. Da muss man am Ende ganz klar konstatieren, die haben einfach nervlich versagt in diesem Aufstiegsrennen.
Muss aber auch sagen, Rostock war die gesamte Saison nicht einmal unter den Top 3. Ne? Also ja. Es gab immer Mannschaften, die offenbar einen Tick besser waren. Und dann ist es am Ende dann doch die Gesamtrechnung. Du hast eben gesagt, wenn du dann in den Spielen was liegen lässt, normalerweise würden sie jetzt oben stehen, aber die anderen Mannschaften rechnen ja auch so. Die haben ja alle irgendwo mal was liegen lassen.
Richtig,
ne?
Deshalb geht es auch jetzt gar nicht um verdient und unverdient. Und du sagst es richtig, die hatten einen ganz schweren Saisonstart, aber die hatten so viele Rampen, um dann auch irgendwann mal durchzustarten und in den Lauf reinzukommen. Und wenn du dann dagegen vergleichst, dass Cottbus gestern ein Auswärtsspiel eben bei Viktoria Köln gewinnt und Hansa lässt so viel liegen gegen Gegner, um die es nicht mehr geht, auch die nominell schwächer sind, dann musst du am Ende sagen, so leid es mir tut, das ist nicht unverdient, dass sie nicht aufsteigen.
Und es geht ja immer noch auch um den Start. Hansa Rostock ist halt richtig schlecht aus den Startlöchern gekommen, wenn du dir das anschaust. Spielen 0-0 gegen Aue, die absteigen. Dann verlieren sie gegen Hoffenheim 2 zu Hause. Solche Dinge, ja, gerade zu Hause. Mhm. Diese Problematik. Und übrigens, nachdem sie dieses Aachen-Spiel haben am Wochenende, was sie vielleicht sogar gewinnen können, dann am Tivoli gegen diese, stell dir mal vor, die gewinnen das. Dann haben die VfB Stuttgart 2 zu Hause und haben wieder diese Situation. Volles Haus, du musst gewinnen und der Gegner, ganz ehrlich, das ist doch nur eine Zweitvertretung und auf einmal wirst du da wieder schwindelig gespielt. Diesen Turnaround im Kopf, den bekommen andere besser hin als Hansa Rostock und ich glaube, das ist der Grund plus dieser Anfang in die Saison, der dafür sorgt, dass Rostock eben nicht unter die
und
drei
ich kommt. Glaube, dass die in der nächsten Saison, die gehen dann in die Saison rein, sagen dann, es ist das dritte Jahr dann.
Top-Favorit. Jetzt Top-Favorit. Schon. Allein wegen den Nadiri-Millionen.
Genau, und ich sage dir ganz klar, wir sind ja alle Brinkmann-Fans, das wird dann auch für ihn eine Bewährungsprobe nächstes Jahr. Das ja, ist klar.
Der war richtig angepisst am Spiel. Meine Güte, ey. Hilfe.
Ja, ihm ging es hauptsächlich halt um die Boxverteidigung hinten, wo er gesagt hat, das passiert uns einfach zu oft. Man muss dazu sagen, Holten dann auch nicht dabei, fehlte kurzfristig verletzt. Wobei, ich meine, wenn ja, der Vogelsang mal vorne spielt, ist natürlich eigentlich kein Qualitätsverlust. Ja. Naja, gut, wir warten mal ab, denn so ganz abgefahren ist der Zug noch nicht. 4 Punkte sind sie hinter Rot-Weiß Essen. RWE konnte nämlich auch nicht punkten am Wochenende. 1-2, die Niederlage zu Hause gegen den 1. FC Saarbrücken. Pipo Konrad war dabei.
Grüße von der Hafenstraße, liebe Leute. 15 Minuten nach Abpfiff ist die Musik hier aus. Zwei RWE-Fans sitzen hier noch 2-3 Reihen unter mir. Jeweils mit dem Stauder in der Hand. Würde euch auch schmecken. Die RWE-Fans sehen unglücklich aus nach dem 1-2 gegen Saarbrücken. Dabei startet das hier richtig gut. 8. Minute, Müsel und alle denken sich, dieses Hollywood-Spiel in Cottbus weggesteckt, aus den Kleidern geschüttelt. Und dann gehen die völlig unverständlich mit dem Fuß vom Gas, werden richtig passiv und laden den FCS ein in diese Partie. Die sind die komplette Saison ineffizient, machen dann aber 2 Tore vor der Halbzeitpause. bestrafen Nachlässigkeiten in der RWE-Defensive. Und dann muss Essen eben kommen im zweiten Durchgang. Tut das auch. Koshinat wechselt mit Potocznik sogar noch einen zweiten Mittelstürmer ein. Dann bekommt Baumann sogar noch die rote Karte. Aber RWE trifft das Tor nicht. Menzel hält richtig gut, auch warm geschossen von der RWE-Offensive. Und dann steht da am Ende die zweite Niederlage in Serie. RWE wird vom Gejagten zum Jäger und weiß, glaube ich, selber nicht ganz, wie das passieren konnte. Glückwunsch an den FCS. Das war mit Haltung, mit Einstellung gespielt. Die haben hier um jeden Grashalm gefightet und damit auch verdient irgendwo den Klassenerhalt so gut wie sicher in die Tüte gepackt. Grüße von hier. Wahnsinn, diese Liga. Und ihr bitte auch weiterhin wahnsinnig bleiben.
Also am Schluss denkt man, er wankt schon ins Hafenstübchen.
Das Ende nicht gefunden. Ne?
Ich habe das Spiel gestern im Zug gesehen und habe wirklich auch einen FCS gesehen, den man lange nicht mehr so gesehen hat. Das muss man sagen. Ich glaube, dass die auch angespitzt waren, gut eingestellt. Aber dann fällt eben dieser Führungstreffer. Und übrigens Müsels 9. Tor, ne? Der war ja früher bei Borussia.
Wir wussten es immer.
Wir wussten es immer. In Kaiserslautern war der eigentlich Stürmer und wurde dann irgendwann umfunktioniert zu einem etwas defensiver agierenden Mittelfeldspieler oder in zentraler Mittelfeldspieler. Freut mich für ihn, aber natürlich musst du nach so einem Ding, was du erlebt hast in Cottbus, mit der frühen Führung zu Hause, die drei Punkte holen. Aber du, ich glaube, wir haben es ja auch gesagt, ne? Koshinat sagt nach Cottbus, das ist jetzt das Einfachste, was passieren kann. Es ist nicht das Einfachste, weil das in den Köpfen ist. Du hast jetzt was zu verlieren. Und jeder sagt, Essen hat Qualität, Essen hat das Stadion, Essen ist bereit, die sind auch bereit, die wollen auch und so weiter und so fort. Und jetzt hast du echt Scheiße im Schuh.
Gleiche Frage kam nach der Niederlage jetzt gegen Saarbrücken an Koshinat wieder. Wie sehr ist das jetzt eine Kopfsache? Da hat er direkt das abgebügelt und gesagt, je mehr wir drüber reden, desto mehr wird das auch zum Thema.
Ja, das ist ja Eingeständnis dann, ja. Klar.
Aber da kann er sagen, was er will. Ich habe das am Montag hier gesagt. Das braucht mir keiner zu erzählen. Die sind bis Minute 72 7 Punkte vor Energie Cottbus, stehen da im Regen wie begossen letzte Woche. Das ist doch logisch, das macht doch mit jeder Mannschaft, wer soll denn sowas aus den Klamotten schütteln? Es ist allerdings tatsächlich schon ein bisschen besorgniserregend aus RWE Sicht. Du gehst früh in Führung gegen eine Mannschaft, für die es ja eigentlich um nichts mehr geht, dann musst du das zweite nachlegen und dass sie das nicht schaffen und dass der Zweifel spätestens mit dem 1-1 in dir arbeitet, das hast du ja gemerkt, das ist doch klar eine Folge aus dem Spiel gegen Cottbus. Da kannst du erzählen, was du willst, das ist völlig menschlich übrigens.
Und das ist mir so aufgefallen, könnt ihr mal sagen, wie ihr das findet. Die RWE-Offensive ist schon jetzt mittlerweile deutlich abhängig von Dixon Abiyama. Also wenn der hatte nicht seinen besten Tag, wenn der nicht so funktioniert, dann zieht es nicht so richtig krass nach vorne. Dann fehlt da so ein bisschen was. Uwe hat den ja auch, glaube ich, ausgewechselt.
Verletzungsbedingt,
glaub ich, okay, hoffen wir, dass er da nichts Schwerwiegenderes hat. Aber seine Durchschlagskraft, sage ich mal, wenn die so abhanden kommt, dann krankt etwas das Spiel nach vorne. Trotzdem hatten sie natürlich Möglichkeiten und sind da auch das eine oder andere Mal durchgekommen. Aber so eine richtig große Chance.
Ja, die eine mit Suter an Pfosten, ne?
Ja, genau.
Ja, es gab natürlich auch so ein paar Elfmeter-strittige Situationen. Ich habe ja irgendwie Zuschriften auch bekommen von RWE-Fans, die dann irgendwie auch einen Elfmeter haben wollten, Handelfmeter, so rund um die 60., 70., weiß ich nicht.
Du hast es gecheckt und...
kann sein, kann nicht sein. Es ist aber, ich glaube, davon ist das nicht abhängig. Ne? Natürlich kriegen sie letzte Woche, kriegt Cottbus einen Elfmeter, sie kriegen keinen Elfmeter. Das sind jetzt so Kleinigkeiten, über die man sprechen kann, aber viel mehr, hast du eben gesagt, diese Tatsache, dass man eigentlich einzeln in Führung geht und alles ist bereitet. Ne? Man macht überhaupt kein Fass auf mit uns, geht es schlecht nach Cottbus, wir haben die richtige Antwort und dass man dann nach einer Führung zu Hause verliert, das ist wirklich besorgniserregend und das... Ja, muss man dann, glaube ich, schon erstmal aus den Kleidern schütteln.
Ja, und vor allen Dingen, du hast ja nach Cottbus wahrscheinlich im Bus gesessen, hast gesagt, okay, wir waren an einem Jahrhundertspiel beteiligt, da ist der Lausitz-Tsunami über uns drüber gefegt und jetzt haben wir das nächste Spiel. Ich war gestern nicht im Stadion, ich habe auch mit niemandem von Magenta gesprochen, aber es gibt schon ein paar Kollegen, die auch da sind und ein paar Fans, die schon den Eindruck hatten, jetzt seit gestern ist der Wind auch rauer. Also was die sportliche Leitung angeht, was Uwe angeht, weil es ist doch klar, du hast diesen Riesentraum, diesen großen Club in die zweite Liga zurückzuführen und ganz kurz vor der Apotheke fängt jetzt irgendeiner an zu reiern oder sowas. Ne? Es ist ja wirklich, also das merkst du jetzt schon auch, dass das an die Substanz geht und gerade dieses Restprogramm, Stuttgart 2 haben sie sich immer schwer getan. Ferl, die dann völlig ohne Druck dahin kommen, ne? Also das vermeintlich leichte Restprogramm. Und sie haben es jetzt nicht mehr, also sie haben es zwar über eine Relegation in der eigenen Hand, aber Platz zwei haben sie jetzt gerade im Moment nicht mehr in der eigenen Hand.
Naja, sie profitieren natürlich schon von der Konstellation. Ja. Sie sind jetzt im Tabellen-Sandwich auf Platz drei hinter Cottbus und vor Duisburg. Und Cottbus und Duisburg nehmen sich ja ein bisschen was weg am kommenden Wochenende. Essen muss vorlegen erstmal in Groß-Asbach.
Genau.
Da ist der Druck hoch. Das ist ein super schweres Spiel vor einer wirklich Minuskulisse dann. Also da werden natürlich viele Essener Fans mitfahren und alles geben. Aber das ist ein Spiel, das musst du gewinnen.
Aber Tobi, wenn Cottbus jetzt durchzieht mit 9, dann sind die dann, und die haben auch das bessere Torverhältnis gerade. Das sind zwar Nuancen, aber selbst ein Punkt in Duisburg würde dann, wenn jetzt auch dann Essen alles gewinnt, auf ein Wettschießen rauslaufen. Also man hat die Trümpfe, die man bis Minute 72 hatte, jetzt erstmal aus der Hand gelegt.
Und ich glaube, es geht jetzt nicht mehr um fußballerische Qualität. Es geht jetzt darum, wer hat am besten...
Will es mehr.
Wer will es mehr? Genau, die beste dritte Liga aller Zeiten. Nee, wer ist am besten eingestellt zwischen den Ohren? Da wird es jetzt entschieden. Und ich glaube, und das besprechen wir sicherlich gleich auch noch, ich glaube jetzt an Energie Cottbus. Die sind jetzt zwischen den Ohren sowas von gereinigt nach diesem Wahnsinn. Die denken sich wahrscheinlich, wir können übers Wasser gehen. Also Pele Wollitz sowieso. Nein, das ist jetzt für mich der Top-Favorit. Und darauf kommt es jetzt an. Eins ist weg, also Osnabrück wird auf eins kommen. Dann kommt Cottbus. Es geht jetzt auch darum zu sagen, diese Relegation, diesen Platz 3, auch bitte anzugreifen und nicht irgendwie zu sagen, das wäre dann eine Enttäuschung.
Das ist ein Trostpreis
oder sowas,
ne? Nee, du musst sagen, wir gewinnen hier die Relegation. Richtig. So musst du das angehen, ja klar. Das ist alles Psychologie.
Ja.
Ja, vor allem dann eben der Sieg von Cottbus bei Viktoria Köln. Veggie, du warst ja da. Ich meine, in Höhenberg sind schon andere gescheitert und das ist ja
auf dem Höhenberg.
In Höhenberg. Ein für alle Mal, es ist ein Stadtteil. Nein, das ist ja auch kein Geheimnis, dass es in dieser Liga super schwer ist, da bei der Viktoria zu gewinnen, aber das hat Cottbus, ja, kann man sagen, im Stil einer Spitzenmannschaft gemacht. Also Pele war ja nicht so super zufrieden, weil es ja schon auch ein bisschen eng war.
Marian Wilhelm hat sogar ein ganz anderes Spiel gesehen als ich. Das fand ich ein bisschen erstaunlich, weil ich schätze ihn und seine Expertise total. Er meinte, er hätte eigentlich nur einen, Cottbus hat dreimal aufs Tor geschossen, sie hätten das ganze Spiel gemacht. So habe ich es nicht gesehen. Ich war gestern im Sportpark Höhenberg übrigens. Ja, also insgesamt ist das schon so ein Spiel, wo du auch scheitern kannst. Die Sonne ballert drauf, also das hat sowas von, der Rasen liegt satt da, das war was Schwimmbadwetter fast, ne? Dann fahren da über 1000 aus der Lausitz mit, 661 Kilometer haben wir nachgemessen. Und das war, die Cottbusser haben ja oft schon mal, wir haben das beobachtet und sie haben ja auch selber gesagt, dass sie so Busbeine oft hatten. Du fährst dann am Tag vorher 7, 8, ist ja ein Begriff aus der Eishockeywelt, 7, 8 Stunden ballerst du da rum und brauchst dann was ins Spiel zu kommen. Sie waren von Anfang an da, finde ich. Sie haben das 1-0 gemacht, individuell natürlich klasse von Engelhardt nach einem unglücklichen Ausflug des Viktoria-Keepers. Dann nach der Pause hatte die Viktoria 25 gute Minuten. Bisschen Glück, dieses Ding von Biancardi auf der Linie, das ist ja eine Zirkusnummer, wie der denn da rettet, ne? Aber insgesamt würde ich schon sagen, so spielt eine Spitzenmannschaft von der Einstellung, von der Körpersprache, aber auch von dem nötigen Glück, weil das kann dann auch 1-1 ausgehen. Und das zu dem Zeitpunkt der Saison, das war schon ein Statement gestern.
Also ich muss sagen, ich bin da wirklich sehr bei Marian Wilhelm. Ich habe mir das Spiel angeschaut und erste Halbzeit bin ich voll bei dir. Das ist souverän gewesen von Cottbus. Die nutzen die Chance dank individueller Klasse von Engelhardt mit dem Tor. Aber zweite Hälfte, so länger ich mir das angeschaut habe, dachte ich mir so, ja gut, gleich fällt's. Gleich fällt's, gleich fällt's, gleich fällt's. Und dann überdeckt natürlich alles ein Angriff oder ein Konter von Manu, was er super macht, ne? Also hat auch eine riesen Partie gemacht. Der fehlt ja jetzt leider gegen Duisburg. Aber ansonsten bin ich schon, also nicht so ganz krass bei Wilhelm, aber das kann da auch gestern einfach 1-1 ausgehen oder sogar 1-2 für die Viktoria. Es gab die Phasen im Spiel, wo Cottbus hätte fallen können.
Bakic und Wilhelm gegen Wagner. Also mehr kann man nicht gegen sich.
Ja, ich habe als Advocatus Diabolo ziehe ich noch Markus Höhner herbei, der dieselbe Meinung hatte wie ich. Also dann steht es hier 2-2 insgesamt in der dritten Liga.
Dann wird die Geschichte zeigen.
Dann ziehe ich jetzt Polterpeder an mich heran.
Stimmt, der hat es ja auch gesagt über die 25 Minuten. Ja, trotzdem. Ich glaube nicht, dass wir das ganze Jahr erzählen können, wie schwer die dritte Liga ist und dass du ein Spiel hast bei Viktoria Köln, wo du 90 Minuten alles kontrollierst. Klar, wenn das 1-1 fällt, das ist eine Hypothese, es fällt halt nicht und dabei bleibt es, es ist die Königsdisziplin im Fußball, Tore zu schießen, Überlegenheit umzumünzen. Für mich war es schon am Ende ein Statement-Sieg eines Aufstiegsanwärters. Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
Ja, dass sie am Ende gewinnen, das ist natürlich ein Statement. Also das hat auch so Essen unter Druck gesetzt, ne? Das haben jetzt das erste von drei Auswärtsspielen gewonnen in der Schlussphase der Saison, Cottbus. Das, ja.
Und gestern war es dann auch so, ich weiß nicht, ob es daran lag, weil er den Podcast gehört hat, ich glaube eigentlich nicht. Ich habe mich gestern noch länger mit ihm unterhalten. Ich habe Pele Wollitz in so einer Phase der Saison noch nie so ruhig gesehen wie gestern. Hatte das Gefühl, der hatte so in seinem Mixgetränk ein bisschen Valium drin oder sowas. Aber gestern war es dann auch, was wir gesagt haben, ist ja oft auch so, wie reagiert die Mannschaft dann auf das, was von außen kam. Der hat aber trotzdem so ausgestrahlt, hier passiert heute nichts, wie die gesamte Bank, und so war es ja dann am Ende auch.
Und ich finde auch wieder psychologisch, wenn andere Teams, die erzählen ja immer, wir gucken nur auf uns und sowas, die rechnen die Tabelle rauf und runter übrigens, dann da drauf schauen und gucken, hier, Victoria, da muss Cottbus hin, das wird nicht einfach, da werden die was liegen lassen, und dann kommt Cottbus dahin, bupp, macht so ein Spiel, da kannst du, wie gesagt, nicht 90 Minuten glänzen, nimmt die drei Punkte mit nach Hause, mit den Busbeinen zurück in die Lausitz und weiter geht's. Deswegen sage ich, Cottbus wird aufsteigen.
Und ich glaube, wenn ich das noch als Letztes sagen kann, wenn ich mir jetzt die drei Aspiranten für Platz zwei angucken, ne, dann schafft es Cottbus ja aufgrund seiner infrastrukturellen Lage und auch das, wie sie auftreten, immer so ein bisschen diesen Außenseiter Habitus mit sich rumzutragen. RWE hat, ich glaube, 20 Jahre nicht in der zweiten Liga gespielt, und trotzdem hast du das Gefühl, die gehören doch eh da eigentlich rein. Und dann Duisburg, wo du auf der einen Seite dasselbe formulierst und denkst, naja, die haben noch ein bisschen Welpenschutz, weil sie Aufsteiger sind. So ist Cottbus emotional fast in der besten Ausgangsposition von den dreien.
Und RWE am schlechtesten.
Und Essen hat trotz dieser Wahnsinnsserie mit 7 Siegen am Stück jetzt plötzlich total was zu verlieren. Das macht auch was mit der Birne.
Ja.
Ich freue mich so auf nächsten Sonntag.
Wo bist du da?
Cottbus. Da machen wir Duisburg-Cottbus.
Ach, machen wir das zusammen?
Ja. Wer ist noch da?
Da hat sich Magenta X was einfallen lassen. Wir machen eine halbe Stunde Vorlauf. 13 Uhr geht's schon los.
Bist du da?
Wir sind da, ja.
Du bist auch da?
Ich bin auch da, ja.
Schön. Endlich mal wieder mit Yannick Bakic. Den habe ich gefühlt schon ein halbes Jahr nicht mehr im Ü-Wagen gesehen.
Ja, der hat dich sperren lassen. Die Wagner-Sperre.
Du warst Geld gesperrt.
Genau. Duisburg kommt auf jeden Fall mit einer Niederlage dann in die Partie. 1:3 am Freitagabend in Aachen vor einer Rekordkulisse. Fast 31.000 Zuschauer. Das war wirklich Bundesliga-Style, muss man schon sagen. Veggie, du warst ja auch mit dabei. Und es begann alles mal wieder mit einem Tor von Mika Schröers.
Ja, Jombe, ja, bleibt drin in der Situation. Und da ist das 1:0. Mika Schröers. Wir haben ein neues Top-Duo in Liga 3 in Sachen Tore. Das war Treffer Nummer 41 des Duos Kindorf. Schröers.
Also Mika Schröers braucht ja gerade nur einen freien Fuß, und dann ist der Ball sehr wahrscheinlich im Tor.
Der Junge hat so ein gnadenloses Selbstvertrauen im Moment. Das ist Wahnsinn.
Verliebt? Ist es deswegen?
Ja, ich habe ihn gefragt. Also die Herzensdame war wohl da, ja. Aber mehr hat er uns nicht...
Er wollte nicht mit mehr raus.
Also für mich hat der Freitag ja schon erfolgreich begonnen. Ich habe dem Capitano von Borussia Mönchengladbach einen Parkschein besorgen können.
Ja.
Michel Lieder war deshalb auf dem Tivoli. Also es war die stärkste, größte Aufgabe in diesem Wahnsinn, das noch zu machen. Grüße auch, danke nochmal, dass du mich 3 Minuten vor der Sendung angerufen hast.
War doch Minute 23, habt ihr das gehört? Der Applaus, 31.000 sind aufgestanden und haben Lieder in Anerkennung, dass er auch mal so ein Drittligastadion besucht. Michel Lieder. Heute spielen sie gegen, ich weiß es gar nicht, heute spielt die Borussia gegen irgendwen.
Heute ist doch Mitgliederversammlung bei Borussia Mönchengladbach.
Das kommt auch noch dazu. Aber Michel Lieder spielt heute und dann sehe ich ihn heute Abend. Und dann werde ich ihm mitteilen, was hier passiert ist.
Geil, wie sich alle Aachen-Fans jetzt gefreut haben, dass jetzt irgendein Aachen-Part kommt. Und wir reden nur über Gladbach 2.
Ich habe das Spiel gesehen im Holiday Inn in Osnabrück.
War es da gut eigentlich? Kann man das empfehlen?
Ja, aus so einer Sofalandschaft habe ich es gesehen. Und es war einfach geil, ne? Also ich meine, du warst ja vor Ort. Ich sag's jetzt erstmal als Zuschauer, als Fan zu Hause. Es war wirklich spektakulär. Ich meine, klar sagt man dann immer Bundesliga und sowas. Ich glaube aber, das brauchen wir gar nicht sagen. Weil, und wir machen ja auch Bundesliga. Das langsam muss der ein oder andere oder das ein oder andere Bundesligaspiel sagen, das ist ja hier wie dritte Liga. Mhm. Ne? Weil diese spektakuläre Art und Weise, die sucht seinesgleichen in, ich würde schon sagen, Fußball-Europa. Also dritte, Preetz hat es, glaube ich, bei dir gesagt, ne? Wenn der irgendwie Gäste hat oder so, dann führt der die da rein und dann sagen die so, ja, das ist dritte Liga. Da brechen die auseinander. Das ist doch nicht dein Ernst. Und dann war nicht nur die Kulisse da, wie wir es ja schon ganz oft hatten, sondern dieses Spiel hat auch abgeliefert. Ich fand da so viel Tolles, was ich gesehen habe. Da natürlich auch wunderbar aufgelegte Leute am Magenta-Mikrofon. Thomas Wagner in Topform. Also es hat mir einfach Spaß gemacht.
Dankeschön. Ich fand, es war spielerisch kein hochklassiges Spiel über 90 Minuten, aber es hatte, wie du sagst, seine Momente. Also dieses Tor von Lune, wie der den Ball, diesen zweiten Kontakt, das ist ja sensationell, das war geil. Das Tor von Schröers, diese Parade von
Pseftis.
Also der zweite, das ist ja wirklich, wer hat es gestern gesagt, auf der Flucht erschossen. Der kommt da hoch wie so aus der Puppenkiste hochgezogen. Ich weiß gar nicht, ob der selber wusste, was der da macht eigentlich. Wenn der drin ist, glaube ich, gewinnt der MSV Duisburg dieses Spiel übrigens. Aber es ist im Moment, wenn du diese strahlenden Gesichter um Tivoli siehst, auch von den Verantwortlichen, also geht die Saison 3 Wochen länger, steigt Alemannia Aachen als Zweiter auf.
Tobi hat es immer gesagt damals.
Ja.
Ja, die könnten noch in den Aufstiegskampf eingreifen.
Nein, das klappt nicht mehr, aber es ist schon Wahnsinn, was da gerade passiert.
Ja, aber theoretisch, wenn es noch länger gehen würde, was ich meine, ist übrigens auch Rashid Assouzi, ne? Du hattest ihn ja bei dir. Also erstmal habe ich gedacht, die fallen sich gleich küssend in die Arme, Assouzi und Klos. Zu welchem Verein wollte er ihn eigentlich holen damals?
Nach Fürth?
Ja, okay. Ja. Und es war aber wirklich so, ich habe mit dem halt eine Stunde vor dem WM-Halbfinale Frankreich gegen Marokko, was ich mit ihm zusammen gemacht habe. Du warst auch mit da.
Ja, klar, wir sind ja noch im Bulli da hingefahren.
Genau, das war halt total interessant, weil der auch da erzählt hat, dann hat zu Janik gesagt, boah, der hat aber viele Ideen, das war Wahnsinn, der hat noch mehr geredet als ich. Also, und dann stehen wir dann da vor der Kulisse, das war schon geil irgendwie.
Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass er das so mit den Leihspielern und sowas, dass er da schon einen Plan hat. Also das ist jetzt nicht so, dass die Alemannia in der nächsten Saison da greifst einem nackten Mann in die Tasche und da ist nichts. Also da wird schon was aufgebaut, da passiert schon was. Und auch die da jetzt hin verliehen sind, und wir reden natürlich allen voran, wobei Schröers, die haben ja sogar Schröers gekauft, aber er sagt ja selber, natürlich wird es da Avancen geben, Bundesliga, zweite Liga, muss man abwarten. Aber ich glaube, mit der Art und Weise, wenn das einer gesehen hat am Freitag, mit allem drum und dran, dann gehst du zur Alemannia. Wenn da zwei Vereine sich um einen streiten, dann ist das was für die Alemannia spricht. Es gab nur eine Sache, die mir aufgefallen ist, du hast ein Klos-Zitat falsch zitiert. Er hat bei der Parade gesagt, das eine ist Weltklasse und das zweite ist Neuer. Du sagst dann irgendwas mit Wahnsinn oder sowas. Er meinte Neuer, dass ein Manuel Neuer natürlich manchmal so Sachen hatte wie Pseftis, dass er dann irgendeine Bewegung macht und so den Ball hält.
Okay.
Und diese Aura, Mr. Aura, Pseftis, das war für mich die entscheidende Szene in diesem Spiel, weil du es ja sagst, hält er den Ball nicht, gewinnt der MSV dieses Spiel.
Und an alle Bayern-Fans, ich wollte Manuel Neuer nicht unter den Tisch fallen lassen, ich habe dann einfach falsch zugehört, um Gottes Willen.
Bitte das aber auch bei Instagram hochladen.
Für den MSV natürlich besonders bitter, dass Lex Tiger Lobinger sich die 5. gelbe Karte eingehandelt hat. Relativ unnötig.
Ja, das frage ich mich, was soll das?
In der Folge einer Rudelbildung. Ich hatte in der Vorwoche mit ihm noch gesprochen, nach dem Sieg gegen Hoffenheim zu Hause. Da ging es auch um das Thema, wie ist es jetzt in der Schlussphase mit dieser Hypothek immer ständig zu spielen. Da hat er schon gesagt, ja, ich passe schon auf, dass ich mir keine unnötige gelbe Karte einhandle. Und das war eine.
Der hat ja noch nicht mal eine gesehen im Trikot vom MSV Duisburg.
Genau, seine erste für
den MSV. Und dann, weil der da hinläuft, was machst du denn da?
Das ist übrigens eine Szene, die habe ich auch anders gesehen als alle MSV-Beteiligten. Hirsch sagt ja, das ist niemals eine gelbe Karte. Also ich finde, wie Schnicke da reinrauscht mit der Intensität. Selbst wenn der den Ball vorher trifft, der nimmt ja gar keine Rücksicht auf seinen Gegenspieler. Schlicke, geiler Typ, haben wir ja auch gehighlightet. Dann kannst du schon die gelbe Karte geben, dass da ein bisschen rudelt. Und was macht Lobinger da? Das ist total unnötig. Ganz ehrlich, und das schwächt natürlich den MSV entscheidend in diesem Spiel.
Ja. Wir können natürlich nicht beurteilen, was da gesagt wurde, was er gemacht hat.
Aber er kommt ja von relativ weit weggelaufen. Bleib einfach weg.
Ja, aber man sieht ja anhand seiner Reaktion, dass er es nicht fassen kann, dass er dafür eine gelbe Karte bekommt. Dann hat er auch vielleicht einfach den Schiedsrichter falsch eingeschätzt, weil das musst du natürlich auch können als Spieler, dass du weißt, okay, so und so darf ich mich verhalten und so eben nicht. Und so ist es jetzt natürlich maximal bitter für den MSV, weil die große Frage ist ja wirklich, wer spielt jetzt für Lobinger? Wer ist der Neuner? Spielen sie überhaupt mit dem Neuner? Wird es Töpken? Wird es Krüger?
Conor Noss.
Also das wird die Gretchenfrage werden.
Ja, aber sie haben ja mindestens Platz 3 eigentlich auch noch in der Hand. Wenn sie jetzt 9 Punkte holen, dann sind sie auf jeden Fall mit Cottbus punktgleich.
Ja, Duisburg ist ja auf keinen Fall raus aus der ganzen
Nummer.
Aber die müssen am Sonntag gewinnen, das ist ja klar.
Natürlich, das ist klar.
Und
sie müssen gewinnen.
Und im Grunde genommen können wir wieder das, wie bei Cottbus, am Sonntag hat das Stadion MSV die Möglichkeit, dieses Spiel zu gewinnen.
Es sei denn, Essen würde sein Spiel in Stuttgart verlieren und dann steht es am Ende 1-1, dann musst du vielleicht auch gucken beim MSV, ob du All-In gehst oder ob du sagst, so holen wir den Punkt mit, weil dann sind ja punktgleich mit Essen.
Ich glaube, ich sag's nochmal, ihr könnt ja sagen, Osnabrück 1, Cottbus geht auf die 2 und Essen und Duisburg kämpfen um Platz 3.
Boah, das ist aber jetzt eine gewagte Theorie, mein lieber.
Aber ist das nicht emotional? Das ist doch emotional, oder?
Definitiv.
Wo spielt Duisburg am letzten Spieltag?
Zu Hause gegen Viktoria Köln.
Und Essen spielt gegen Ulm.
Die spielen in Ulm,
In Ulm und um Ulm herum.
Da auch, wir haben ja auch oft so, wir beobachten ja die Trainer, auch was sie machen. Ich finde es, ich muss echt fast ein bisschen schmunzeln, als die, die mit so einer Krawatte kommt nach dem Spiel. Ich sag's direkt schon, ich bin ein ganz schlechter Verlierer. Wir haben das ja dann noch versucht, mit ihm zusammen einzuordnen, dass das, was Aachen dann gemacht hat, natürlich irgendwo auch handelsüblich ist und dass er sich aber selber dann irgendwann auch wieder so einkriegt, einigermaßen. Das macht ihn sympathisch. Ich mag ja dieses Hemdsärmelige, der ist ja unten auch marschiert, da in seiner Coaching-Zone. Also das ist schon auch Wahnsinn, diese Typen an der Linie da alle zu beobachten.
Das wird auch am Sonntag spannend. So Hirsch gegen Wollitz. Ich kann mir vorstellen, dass die MSV-Fans was Großes planen. Wahrscheinlich wieder Busempfang und Co. Also das wird richtig geil werden am Sonntag. Deswegen nochmal der Hinweis, ab 13 Uhr Einschaltpflicht für alle, die ein Magenta-Sport-Abo
haben. Es gab ja mal zwischen dem MSV Duisburg und Energie Cottbus ein DFB-Pokal-Halbfinale.
Und das ist genau das Ding. Wollitz hat es schon vor ein paar Wochen angekündigt. Der vergisst ja nichts. Ne? Ist ja wie das Internet, Peter Wollitz. Dieses DFB-Pokal-Halbfinale, der hat es nicht vergessen. Cottbus hat noch eine Rechnung offen.
2-1 verloren damals.
Genau.
Der MSV ins Finale
eingezogen. Und es gab 2-1. Einen nicht gegebenen Elfmeter in der Anfangsphase. Wollitz schläft immer noch nicht gut deswegen. Und er wird das, ich sag's dir jetzt, er wird es auch diese Woche wieder rausholen.
Wir werden uns die PK anhören. Habe ich übrigens gemacht auch, obwohl ich ja gar nichts damit zu tun habe, ich mir die PK von Wollitz angeschaut. Ja,
das ist Pflichtprogramm, das muss spannend. Man machen.
Ja.
Diese
ja, im Moment muss man sich alle Pressekonferenzen angucken.
Ja.
Wir blicken jetzt mal in den Tabellenkeller und gucken auf den Abstiegskampf in Liga 3, denn seit dem Wochenende ist es rechnerische Gewissheit, der FC Erzgebirge Aue geht nach 23 Jahren Profifußball runter in die Regionalliga. Nach dem 2:2 zu Hause gegen Wiesbaden, Ernüchterung pur, auch unter anderem bei Marcel Bär.
Natürlich ist das ein extrem bitterer Moment für den Verein, für die Region, für uns Spieler. Das ist nicht alles heute passiert, sondern im Laufe der Saison. Es war ein schleichender Prozess und es tut extrem weh. Ich muss ein Riesenkompliment an jeden Einzelnen aussprechen, an jeden Aue-Fan, weil das ist nicht selbstverständlich, dass man nach dem Abstieg dann die Mannschaft noch beklatscht und Mut zuspricht. Danke dafür.
Ja, und ab sofort gilt es, den Wiederaufbau, sag ich mal, zu planen. Wer ist mit dabei? Wer soll das in die Hand nehmen? Ich habe jetzt, und jetzt werden Yannicks Augen gleich glänzen, gelesen, Thorsten Ziegner ist ein Kandidat.
Ich habe heute Morgen auch noch kurz eine Überschrift gelesen, wer ist Trainerkandidat? Und kurz Thorsten Ziegner, ah, ja gut, wird was.
Es muss auf jeden Fall jemand sein, der das da alles versteht. Diese ganze Emotion, der Fußball-Osten, das ist was ganz Besonderes. Das ist etwas, was, ja, das wird jetzt wieder ein Stück weit fehlen im Profifußball, wenn der Schacht in die Regionalliga geht, weil der Schacht gehört natürlich in den Profifußball. Aber, und das gehört auch zur Wahrheit, 5 Siege, 18 Niederlagen. Der Abstieg ist natürlich total verdient. Keine Ahnung, was da abgelaufen ist. Ich erinnere mich immer noch dran, wir saßen hier, wir haben über mit Heidrich auch gesprochen, ne? Wir haben über die Möglichkeit gesprochen, dass Aue hochgeht, wir haben über Pavel Dotschev gesprochen, dann kommt auf einmal der Dings, wie heißt er noch, Jens
Hertel.
Hertel, genau, ich habe den Namen vergessen.
Und das würde ihm aber auch nicht gerecht sein.
Das würde ihm nicht gerecht. Kommt Jens Hertel, hat da wirklich alle Möglichkeiten, die haben alles versucht, wollten den nächsten Schritt gehen und dann brechen die so dermaßen ein, haben noch einen Trainer geholt, Dabrowski. Nix. Da hat nichts funktioniert.
Ja, vor allen Dingen muss man ja auch mal sagen, was das für ein Name ist für die Jüngeren hier. 3-mal DDR-Meister, DDR-Pokalsieger, Europapokalschlachten mit einem Städtchen, noch nicht mal 20.000 Einwohner. Der am höchsten durchgängig spielende Profiklub im Osten. Herbstmeister mal in der 2. Fußball-Bundesliga. Du hast irgendwann mal so ganz zart von der Bundesliga träumen dürfen. Dieses ganz besondere Fleckchen da hinten, wo du oben von deiner Datscha noch ins Stadion reingucken kannst und sowas. Der blaue Engel, wo es Bier mit Wein versetzt gibt. All das, was, nein, das ist ja wirklich, also das ist ein Stück Fußballkultur. Und dass das jetzt abgeht in einer Regionalliga Nordost, die ja der Friedhof der Traditionsvereine fast ist, ne? Mit so vielen, muss man dann auch sagen, Fehlentscheidungen auf allen Ebenen zusammen. Das ist schon ein kleines Stück Sporttragödie. Man muss immer sehr vorsichtig sein mit diesem Begriff und ich würde es mir echt wünschen, dass die schnell wiederkommen. Ich habe aber schon auch meine Zweifel, weil kein Trainer bisher da, wer stellt jetzt eine Mannschaft zusammen? Das ist ja auch, das sind ja ganz andere Voraussetzungen jetzt, ne?
Der Aufstieg ist sowieso schon schwer aus dieser Regionalliga. Frag mal bei Lok Leipzig nach, aber wenn du dann auch noch erstmal einen Umbruch bewältigen musst.
Nordost-Bucky hat nächstes Jahr
direkt.
Genau, direkt. Aufstieg. Was glaubt ihr, was die da alle reinbuttern?
Ist ja eher ein Nachteil, würde ich was sagen. Ja.
Die werden, guckt euch die Vereine an, die da spielen. Die werden alle all in gehen. Danach gibt es entweder Aufstieg oder Insolvenz.
Guckst du dir das an bei Zwickau, das noch als letzter Satz, ne? Die haben auch immer gut gewirtschaftet und als die mal weg waren, die sind jetzt, glaube ich, Dritter, die machen da einen guten Job, aber dass die ambitioniert sagen können, wir steigen jetzt auf, das geht einfach nicht.
Also ich habe meine Hausaufgaben unter der Woche gemacht, ich habe Landespokal-Halbfinale geguckt beim MDR und ich muss sagen, so traurig das alles ist beim FC Erzgebirge Aue, ne? Aber dieser Verein, das hat man am Mittwoch gemerkt, der lebt ja trotzdem weiter, wenn du siehst, dass da 2400 Fans nach Chemnitz fahren und diesen 2:0 Auswärtssieg bejubeln vor einer, also Bär trifft ja doppelt, der jubelt vor dieser Kurve, was da alles frei wird, auch bei den Spielern. Und das sind ja so Momente, die ja Hoffnungen geben müssen, weil wir hatten es vor 2 Jahren hier beim MSV Duisburg, da ist auch ein ganz, ganz großer Traditionsverein abgestiegen. Und ich weiß, das willst du jetzt nicht hören, Veggie, aber ich bin trotzdem der Meinung, es ist so eine Art, es kann ein Selbstreinigungsprozess sein, wenn du absteigst. Ich weiß, das kannst du finanziell nicht aufwiegen, ne? Aber trotzdem kann es sein, dass da etwas Gutes draus passiert, das, was bei meinem MSV jetzt auch passiert. Das muss ein Vorbild sein für Aue. Aue muss nicht mehr die Champions League gewinnen oder sowas, da müssen die gar nicht mehr hinkommen, aber man kann sich trotzdem in der vierten Liga irgendwie setteln, sich neu finden, mit einem neuen Team aufsteigen und dann irgendwie, weil alle Voraussetzungen sind ja da mit dem Stadion, das muss ja einfach nur weitergelebt werden. Und wenn diese Fans, die ja am Samstag nach Abpfiff dann so toll reagiert haben scheinbar, geklatscht haben für die Mannschaft, die es einfach akzeptiert haben, wir schaffen es dieses Jahr nicht, wenn die mit dabei bleiben, dann glaube ich auch, dass der FC Erzgebirge Aue irgendwann wiederkommen wird.
Alles richtig. Eins, da gebe ich nur zu bedenken, der MSV Duisburg war das finanzielle Schwergewicht in der Regionalliga West und das wird Erzgebirge Aue, glaube ich, nicht sein.
Es gibt ja noch das Heimspiel, Freitagabend, Tipico Topspiel, 37. Spieltag, Aue gegen Duisburg.
Ach, du bist vor Ort?
Ja.
Ich hoffe, du schläfst im Blauen Engel.
Schauen wir mal.
Sehr gutes Hotel. So, ja, die haben so eine Sitzlounge, da kannst du Fußball.
Also eine Sache ist klar, ich hole mir einen Nudeltopf.
Ich wollte gerade sagen, kannst du mir auch einen mitbringen.
Den Nudeltopf, den werde ich mir nochmal gönnen. Ja gut, kann ich konservieren. Aber ich glaube, dass dieser Abend, das wird ja so ein Abschiedsabend. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie hoch emotional das wird. Ich glaube, das Stadion wird pickepacke voll. Natürlich kommen viele Duisburger auch mit. Aber ich hoffe, da wird ein Schwergewicht grandios verabschiedet und da vielleicht dann nochmal, nur emotional, ne, ich rede jetzt hier nicht ergebnistechnisch, nicht, dass ich da irgendwas vorweggreife, das ist mir wurscht, das emotional abgegriffen und vielleicht daraus die Stärke, dass wir alle nochmal sehen in Fußball Deutschland, was wir da jetzt ein Jahr mindestens aus dem Profifußball verabschieden müssen.
Das Erste, was ich mit Aue verbinde, ist wirklich dieses Bild, was du eben gezeichnet hast, diese Fans, die in den Baumwipfeln sitzen und außerhalb des Stadions auf dieses Spielfeld gucken. Jedes Mal geschnitten beim DSF oder
genau,
wo auch
montags,
immer.
Genau, montags bei Hattrick Live. Markus Höhner kommentiert in so eine Lederjacke. Das war einmal damals, ich habe das immer gesehen und dachte mir so, das will ich auch.
Also das ist für mich...
Die Lederjacke, frage ich nochmal, woher die her?
Genau, die Lederjacke. Und Markus, schon, wo ist die her?
Und schon die erste Idee für den Neuanfang. Ich weiß nicht, ob es das schon gibt, ne? Aber dieser Nudeltopf, ne? Den kann man doch auch verkaufen. Für Leute, die hier im Westen wohnen, die würden sich das doch kaufen, weil es einfach lecker ist.
Ja. Gut, bei Rewe dann.
Ja.
Der Erzgebirge Aue. Verschweißen,
einpacken und in den Supermarkt.
Den kannst du, glaube ich, nicht konservieren. Den isst du sofort oder nie wieder.
Wir kommen mal vom Nudeltopf zum Spätzletopf. Der SSV Ulm, auch kurz vor Abschied und Abstieg in die Regionalliga. Nach der 2:3 Niederlage bei den Münchner Löwen. 8 Punkte ist jetzt der Rückstand auf das rettende Ufer, auf Hoffenheim. Dazu die deutlich schlechtere Tordifferenz. Das ist also rechnerisch noch nicht besiegelt, aber es sieht doch alles danach aus, als würde Pavel Dotschev zum ersten Mal in seiner beeindruckenden Trainerkarriere aus der dritten Liga absteigen.
Also ich glaube, die 4, die da unten stehen und Havelse kämpft ja wirklich, die werden am Ende auch absteigen, weil es einfach, die Gap ist zu groß, die Spiele zu wenig und in den entscheidenden Momenten, wenn wir auf Ulm gucken, da war einfach auch zu lange kein Sieg dabei und dann holen sie einen Sieg und dann musst du einfach eine Serie starten. Da merkst du aber einfach, und ich glaube, das sagt Pavel Dotschev auch, zumindest unterstelle ich ihm, seine Expertise ist ja groß, da reicht die Qualität da nicht. Das ist jetzt auch kein Pech, das ist nicht so, oh, da gehören wir gar nicht hin, da sind wir jetzt irgendwie reingerutscht. Alle da unten, auch kämpfende Männer aus Havelse, auch Schweinfurt, die sich dagegen gestellt haben, sind am Ende dann auch berechtigt abgestiegen, weil es einfach über Strecke aus verschiedensten Gründen nicht gereicht hat. Bei Ulm ist es natürlich ein Desaster. Das ist einmal nach oben geschossen und jetzt wieder zurück, back to life, back to reality, vom Bordstein zur Skyline und wieder zurück. Das ist traurig, weil, wenn wir gerade über Aue sprechen, ist Ulm auch ein Traditionsverein. Wir haben die die Stärke gespürt, als sie diese Aufstiegssaison hatten. Wir haben auch die zweite Liga natürlich beobachtet. Der Abstieg war ja eigentlich auch unnötig aus der zweiten Liga. Und irgendwo sind da Knöpfe gedrückt worden, die überhaupt nicht mehr zurückbekommen haben. Also da ist dann wirklich seit jetzt 2 Jahren alles schiefgelaufen, was vorher einfach alles geil war.
Eins darf man vielleicht bei Ulm noch sagen. Wenn du zum zweiten Mal so durchraus, damals von Liga 1 fast bis 5, jetzt von 2 bis 4, was für Schwaben völlig untypisch ist, da regiert halt teilweise auch ein bisschen der Größenwahn im Umfeld. Sonst ist das nicht zu erklären.
Also ich habe Pavel Dotschev am Samstag in den Interviews beobachtet. Der wirkte schon sehr resigniert. Ne? Also du merkst richtig, das geht ihm auch nah. Du hast es ja immer gesagt, dass du dir unsicher bist, ob das so richtig ist mit Ulm, ob die das schaffen. Ich war mir sehr sicher, dass sie es schaffen. Und ich war mir auch sehr sicher, dass sie am Samstag eigentlich dieses Spiel gewinnen. Zeigt alleine schon dadurch, was ich schon mit dem Pressesprecher Kontakt hatte, wegen einem potenziellen Gast, weil ich hatte wirklich die Idee, okay, sie verkürzen. Aber das Spiel war ja sinnbildlich für die ganze Saison, dass sie einfach die großen Chancen nicht haben, sie nicht machen und dann einfach ja, gnadenlos verlieren gegen die Löwen. Ich finde es traurig für den SSV Ulm. Auf der anderen Seite, jetzt muss ich mal den Sprung finden zu Havelse, es beeindruckt mich jede Woche mehr und mehr. Du hast eben von Bordstein zu Skyline angesprochen. Same Fercici, ich weiß, das ist ein Publikumspreis, aber was der Typ, wie der sich verkauft mit dem TSV Havelse, einer Mannschaft, die eigentlich schon weiß, sie steigt ab. Wir haben keine Chance, aber trotzdem werden wir der Liga zeigen, wie geil wir sind. Und selbst wenn alle vorher gewinnen, Saarbrücken gewinnt, wir müssen schon gewinnen, um noch die Chance zu bewahren, dann steht es 2-2 in der 90. und trotzdem machen wir noch das Tor. Und das ist auch so eine Geschichte von einem Spieler, wo Samir Fercici selber sagt, der hat in der Landesliga gespielt, den haben die aus der Landesliga geholt und der schießt das Tor, habt ihr das Tor gesehen? Ja. Dieses Gurkentor, das ist ja kein Tor, das ist ja einfach nur Slapstick.
Aber geil.
Und das finde ich ist das Bemerkenswerte an der dritten Liga, da treffen so Extreme aufeinander. Noah Darwig von VfB Stuttgart, der hat bei Barcelona gespielt, wird in den nächsten 3 Jahren Bundesliga spielen und 10 Tore schießen. Verliert gegen Havelse, die eigentlich schon abgestiegen sind, gegen einen Spieler, der vorher in der Landesliga gespielt hat. Ja. Es treffen so Extreme aufeinander und das macht die Liga einfach so schön, dass diese Geschichten noch erzählt werden.
Ja, schönes Bild.
Eine Ode.
Ja, das ist so ein, toll. Es ist so eine, ja, ein kleiner Fleck auf dieser ganzen Saison, aber es beeindruckt mich mehr und mehr und Samir Fercici, ich habe höchsten Respekt. Also eigentlich will ich, dass der nächstes Jahr irgendwo Trainer ist in der dritten Liga, weil vom Bordstein zu Skyline.
1. gegen 7. Liga. Treffen sich auf dem Mittelplateau.
Liga 3,
genau.
Und in der Eilenriede.
Und was bleibt der dritten Liga erhalten? Der Drittliga Dino, die Münchner Löwen, die eben dieses Spiel gegen Ulm gewonnen haben.
Drittliga Mumie,
das klingt so negativ. Und da wird sich einiges tun bei den Münchner Löwen. Wir haben von dem Personalbeben gesprochen und fragen erstmal unseren Kollegen Alex Klich, der das Spiel gesehen hat und die Lage bei den Löwen für uns einschätzt.
Männer, ich frage mich gerade, ist das nicht eigentlich auch eine der schönsten Sachen an unserer wunderbaren dritten Liga und an den Kultvereinen, die sich hier tummeln. An der Stelle liebe Grüße aus dem Löwenstadion, die Münchner Löwen. Unter der Woche der große Personalknall. 6 Spieler gehen, unter anderem der Kapitän Jesper Verlaat, Tore Jakobsen, Schifferl und Co. dürfen nicht weitermachen. Und ganz Drittliga Deutschland fragt sich, was war das für eine Aktion? War das jetzt herzlos? War das nicht gut? War das gut? War das Timing perfekt? Es ist der richtige Weg, jetzt hier ein paar frische Kräfte auch zu holen und alles umzustrukturieren. Ich sage euch eins, ich weiß es nicht. Ich kann euch die Sachen sagen, die ich weiß. Ich finde den Zeitpunkt eigentlich sehr fair, allen gegenüber, den Spieler gegenüber, den Medien gegenüber, zu sagen, hey, wir sind hier Ende April und schaffen klare Verhältnisse. Und es ist für mich auch kein XXL-Umbruch, sollte es bei den aktuell 7 feststehenden Abgängen bleiben. Das ist für mich ein ganz normaler Umbruch, den man macht, wenn man eine Saison gespielt hat, die jetzt nicht unbedingt super gelaufen ist. Natürlich kann man darüber streiten, warum Verlaat, warum Jakobsen. Das kann man au Detail machen, könnt ihr jetzt auch gerne tun. Aber bei mir bleibt so ein bisschen hängen, warum nicht jetzt auch mal Vertrauen auf Paula, auf Kauzinski, die sich zusammengesetzt haben und sagen, okay, wir wollen was verändern. Sie konnten nicht alle Verträge einfach so austrudeln lassen. Manche haben sich auch automatisch verlängert. Also sie hatten auch nur beschränkten Handlungsspielraum. So viel sei auch gesagt. Aber sie wussten und sie wollten unbedingt das Spiel der Münchner Löwen schneller machen, offensiver machen, besseres Umschaltspiel. Das sind ihre Maßnahmenpakete gewesen. Natürlich werden wir erst so Mitte September wissen, wie hat der Umbruch funktioniert. Aber ich muss sagen, man muss den Jungs ein bisschen Zeit geben und natürlich gucken, was passiert jetzt noch die nächsten Wochen. Gehen noch weitere Spiele? Wird es dann doch ein XXL-Umbruch, dann haben sie nicht Wort gehalten oder können sie es wirklich schaffen, auch die Haukens dieser Welt jetzt zu halten und zu sagen, wir haben einen Kern, mit dem wir in die nächste Saison gehen können.
Gute Besserung, Alex Klich. Ja. Sehr nasal.
Ja, ja, der hatte in der Woche zu kämpfen, aber wie immer geliefert. Ich glaube, dass ich bei vielem, was er sagt, gehe ich mit. Du musst ja auch irgendwas machen. Natürlich ist sowas wie Jesper Verlaat, der ist natürlich so ein emotionaler Leader, ne? Den hat man ja auch einfach gern. Ne? Das ist einfach, aber der hatte die Saison auch Probleme und der kostet sicherlich auch was. Du musst bei 60 München immer gucken, was haben die für Geld? Und die, ich glaube, das wissen die selber nicht. Und diese, da sind ja einige Verträge dabei, die sind auch richtig teuer. Ich muss sagen, bei Jakobsen, da bin ich sehr überrascht. Das hätte ich nicht gedacht. Das muss neben dieser Geldfrage sicherlich eine Philosophiefrage sein. Also da muss dann Kauzinski gesagt haben, also das sind jetzt nur Überlegungen, dass er eine andere Ausrichtung braucht, dass er einen anderen Zentrumsspieler benötigt, weil ansonsten ist Jakobsen natürlich in dieser Liga für die Löwen ja brutal wichtig, finde ich. Und da werden sich aber einige die Finger nachlecken, um den zu holen. Also den sehen wir mindestens in der dritten Liga nächste Saison wieder. Und dann bin ich mir nicht so sicher, ob es eben bei diesem Mini-Umbruch bleibt. Denn da sind ja auch einige Dinge, einige Spieler wie Sean Dulic, wie Haugen zum Beispiel. Da bin ich mir nicht sicher, ob die nicht andere Möglichkeiten haben, entweder jetzt schon in die zweite Liga vorzustoßen oder bei einem Verein zu spielen, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, mit aufzusteigen. Also das kann am Ende dann auch wieder für die Löwen bedeuten, neue Saison und komplett neuer Kader. Und dann hast du natürlich wieder die Problematik, dann werden wir dann irgendwann die Saison starten. Und dann hast du 6 Verträge nicht verlängert, weil du es nicht wolltest. Und dann sagst du ja, wir müssen ja erstmal zusammenfinden. Wir haben ja erstmal dies, wir haben ja erstmal das. Und guck jetzt heute bei Hansa Rostock, was das bedeutet, wenn du in den ersten 10 Spielen nicht da bist. Das kostet dir dann wieder am Ende. Und schon kannst du die Saison wieder als Übergangssaison abhaken. Das sind jetzt alles nur so in die Tüte gesprochen. Aber ich bin sehr gespannt, was da passiert.
Also ich bin vor allem über diese Personalie Verlaat gestolpert, weil ich es komisch finde, dass wenn du einen Kapitän hast, der 4 Jahre lang das Gesicht des Vereins war, der sicherlich vor 4, 3, 2 Jahren auch noch der beste Innenverteidiger der Liga war oder zumindest zu den besten gehörte, dass der jetzt einfach so nicht verlängert wird. Das fand ich schon komisch. Aus sportlicher Sicht, rein rational betrachtet, sicherlich sinnig. Der hat einfach diese ganze Saison verletzt gefehlt. Der hat vielleicht auch nicht mehr die Körperlichkeit, um einfach 38 Spiele zu machen. Wenn du sagst, ich brauche aber einen, der das macht, dann kann er nicht mehr mit dabei sein. Ich finde es aber vor allem aus persönlicher Sicht irgendwie schade, weil er einfach auch in den schlechten Phasen bei den Löwen immer ein guter Kapitän war. Er stand ja 4 Jahre lang wirklich auch bei schwierigen Themen, stand er immer da und hat immer Rede und Antwort gestanden. Und ich glaube, das hat dem Verein auch gut getan, auch marketingtechnisch. Und dass man dann ihn so fallen lässt, finde ich irgendwie persönlich schwierig. Sportlich wahrscheinlich okay, aber ich finde es, und da bin ich vielleicht zu sehr Romantiker in der ganzen Geschichte, vielleicht hätte man, also ich wünsche ihm noch irgendwie einen schönen Abschied, ich hoffe, er spielt nochmal für die Löwen, keine Ahnung, das kann ja auch passieren, dass das so ausfließt, dass er gar nicht mehr auf dem Feld steht, aber es ist schon dann irgendwie traurig, finde ich.
Alles richtig, was ihr sagt, 2 Sachen nur, Romantik und Profifußball passt selten zusammen.
In der dritten Liga schon noch.
Ja, aber ich glaube, bei den Löwen haben sie auch zu oft auf den Faktor Romantik gesetzt, du hast es selber gesagt, er hat lange nicht gespielt, er ist auch nicht mehr der Schnellste und ich glaube, dass Kauzinski ein ganz rationaler Typ ist, der sagt, was brauche ich? Die Mannschaft muss jünger werden, die muss schneller werden. Und das sagt Paula auch. Deshalb ganz schwierige Gemengelage, wie du sagst, ich mag ihn auch. Ich fand ihn auch als Spieler bis vor 3, 4 Jahren einen der Besten der Liga, gar keine Frage. Aber ich glaube, die wissen schon, was sie tun. Und sie haben so viel versucht bei den Löwen. Und es hat nie funktioniert in den letzten Jahren. Deshalb muss man, glaube ich, denen noch ein bisschen Vertrauen schenken.
Absolut. Und Verlaat, natürlich tut das weh, weil wir auch eine andere Sicht drauf haben. Der ist einfach, wir machen es ja jetzt auch schon 9 Jahre und man hat das Gefühl, der ist immer dabei gewesen. Ja? Und der wird auch bleiben, da bin ich mir absolut sicher. Der wird einen super Verein bekommen, weil jeder Verein bekommt ja nicht nur einen immer noch guten Innenverteidiger, sondern er bekommt vor allen Dingen einen sensationellen Menschen. Ja, der wurde bei den Löwen in jedes Trikot gesteckt, der wurde in jede Lederhose gesteckt, der wurde in zu jedem Fan.
Zu jedem Kaufhaus geschickt.
Genau, zu jedem Kaufhaus. Der hat Bänder durchgeschnitten, da wusste er gar nicht, was er hier eröffnet. das ist Jesper Verlaat und das macht er alles mit einem Lächeln im Gesicht. Der hat uns vor den Spielen, egal wie wichtig sie waren, noch lächelnd angeschaut und uns die Hand gegeben und gesagt, keine Ahnung, was sie vorhaben oder wie die Gedanken sind oder sonst irgendwas. Und dieser Typ, der wird den Löwen abgehen. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Das ist ja die Sache. Das ist das, was Wege gerade gesagt hat. Du guckst da drauf und sagst, was willst du in der nächsten Saison für eine Mannschaft haben? Rein fußballerisch, rein sachlich. Dann ist das zu verstehen, dann passiert das so im Fußball. Aber menschlich Verlaat zu ersetzen, da bin ich mal gespannt, wie das vonstatten gehen soll.
Es kann ja nur das Signal sein. Wir wissen jetzt noch nicht, wer dann genau auch kommt, aber es ist das erste Signal von, wir wollen auf jeden Fall ja aufsteigen. Also ich meine, das wird auch Zeit bei den Löwen.
Damit gab es das schon mal in der Saison nicht, oder?
Ja, nee, aber das ist natürlich so ein erster Schritt dahingehend, dass sie sich jetzt eine Mannschaft bauen wollen. Das war gefühlt ja in der letzten oder vor dieser Saison schon so mit Volland und Niederlechner. Mal gucken, wen sie da jetzt aus dem Hut zaubern für die kommende Saison. Aber
die steigen irgendwann auf in den nächsten 5 Jahren. Wahrscheinlich in einer Saison, wo wir vorher sagen, boah, wissen wir gar nicht so, weil die dann irgendeinen Lauf kriegen, weil dann ein paar Spieler sich in den Vordergrund schieben. Irgendwann ist der Verein wieder da. Die Frage ist nur, wie viele graue Haare der ein oder andere Löwenfan in der Zeit bekommt.
Ja.
Apropos graue Haare, ich muss in 8 Minuten los, deshalb wollte ich nur sagen, falls du noch was hast, ne?
Ja, dann kommen wir doch zu deiner Lieblingsrubrik.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Ja, gute Frage.
Die Frage der Woche kommt von euch aus der Community. Eine Frage zur dritten Liga oder rund um den Fußball könnt ihr uns einschicken, inklusive Antwort auf unser 4:3-Handy. Die Nummer, die steht wo?
In den Shownotes.
Und hier ist die Frage der Woche für heute.
Hallo, liebes 4:3-Team. Mein Name ist Janosch und ich habe eine interessante Frage der Woche für euch und bin gespannt, ob ihr sie lösen könnt. Und zwar, welcher Spieler eines heutigen Drittligisten gilt als einer der Vorreiter der Trikot-Grußbotschaften im deutschen Profifußball? Gesucht ist auf jeden Fall der Verein, für die Nerds auch der Spieler und vielleicht sogar das Jahr und das Ereignis. Liebe Grüße.
Ich habe, wenn ich nur was sagen darf, ich habe gedacht, Janosch, das hört sich schon fast sorbisch an. Da habe ich gedacht, das ist eine Frage, sicherlich von unseren Ostclubs. Das ist Willi Kronhardt, das DFB-Pokal-Halbfinale Energie Cottbus gegen den KSC und es geht um Jule. Weil er nach seinem Tor 3:0 gewinnt, glaube ich, Cottbus gegen den damals ganz großen KSC im Schneetreiben in der Lausitz, seine damalige Freundin Jule grüßt.
Wann?
Es war Ende der 90er, der KSC hat 96 das Pokal-Halbfinale gespielt, ich glaube, ja 97, weil Cottbus dann gegen Stuttgart 2:0 verloren hat, 1997 im April und es hat geschneit in der Lausitz.
Und meinst du, davor hat es noch keinen gegeben, der mal irgendwie ein T-Shirt mit einer Botschaft drauf?
Weiß ich nicht, ich sage, es ist mir jetzt nur einfach direkt...
Entschuldigung, wir nehmen diese Antwort, Tobi, bist du nicht ganz dicht oder was? Also Wahnsinn.
Das ist, also ja...
Ich weiß, vielleicht gab es einen davor, das kann ja sein, aber Nein. Das gab es auf jeden Fall.
Okay. Wir nehmen genau, besser wird es nicht.
Hier ist die Antwort.
Und hier natürlich die Auflösung. Gesucht war der FC Energie Cottbus mit dem Spieler Willi Kronhardt aus dem DFB-Pokal-Halbfinale 1997. Dort schoss Willi Kronhardt das 1:1 und hatte unter seinem Trikot ganz groß Jule zu stehen. Damit hat er seine Freundin damals gegrüßt. Das Trikot bzw. das T-Shirt ist heute auch noch im Energiemuseum anzuschauen. Könnt ihr gern vorbeischauen, wenn ihr mal wieder in der Lausitz seid. Ansonsten vielen, vielen Dank für euren Podcast. Liebe Grüße und macht weiter so.
Nicht dein Ernst. Du hast doch die Antwort vorher gehört.
Nein, aber das Problem ist, er sagt was Falsches. Das war nicht das 1:1. Sie gewinnen dieses Spiel nämlich 3:0. Also da muss ich jetzt bei Janosch nochmal anrufen. Das geht so nicht.
Wir gucken mal ins Energie Cottbus Museum.
Ja klar, gerne.
Alles ist richtig. Also
es ist
war
Wahnsinn, wirklich. Es ist mehr als beeindruckend.
Bald im Energie Cottbus Museum eine Wachsfigur von Thomas Wagner.
Das ist mal eine Frage, die haben wir ja zu.
Kronhardt macht übrigens das 1:0. Irrgang und Konetzke auch. Und das tut mir heute noch weh, weil ich habe ja große Sympathien für den KSC.
Wahnsinn, Janosch. Geile Frage.
Die haben nicht wir zu 100% beantwortet, die hat Veggie zu 100%.
Naja, ich wurde schon getragen von euch auch so.
Ich habe auf jeden Fall dann gesagt, als Tobi hier noch reingegrätscht ist, dass jetzt Schluss ist.
Also du wolltest ja hier nochmal dagegen steuern.
Ja, ich wollte mich nur absichern.
Mit 50-50-Joker.
Wahnsinn.
Ja, schön.
Ich meine, das ist aber auch die Gnade der frühen Geburt, muss man jetzt auch mal sagen.
Sorbisch.
Ja. Schön.
Wir blicken nochmal auf den 36. Spieltag am kommenden Wochenende. Ein paar Partien haben wir ja schon angesprochen. Es ist wegen des 1. Mai-Feiertages kein Freitagsspiel. sondern 5 am Samstag zur normalen Uhrzeit und 2 um 16:30
und der Rest unter anderem Essen.
Ich glaube, Essen spielt 16:30, genau, das Tipico-Topspiel dann.
Ja, wir haben Saarbrücken-Mannheim, ein Südwest-Derby ohne die ganz große tabellarische und sportliche Brisanz.
Ich glaube, man braucht gar nicht groß drum herum reden, das Spiel ist am Sonntag, 13 Uhr, Duisburg gegen Cottbus.
Ja, das sowieso.
Ja, klar, das ist das Spiel der Spiele, aber natürlich Stuttgart 2 gegen Essen, das ist heiß. Und das Derby zwischen Saarbrücken und Waldhof, da geht es ja gar nicht darum, ob da noch was sportlich drin ist. Natürlich ist das wichtig.
Ne? Ja, ja.
Deswegen guckt Magenta, wir brauchen das. Wir werden nach Zuschauerzahlen bezahlt.
Aachen gegen Rostock finde ich auch ganz nett.
Das muss man auch sagen und ich finde, Aachen hat auch noch, und ich glaube, das ist die Chance auf Platz 4.
Ich glaube, sie werden Fünfter am Ende.
Reggie hat die Jacke an, das heißt für uns alle.
Nee, überhaupt nicht.
Jetzt muss Schluss sein.
Das ist wie bei Hochzeiten, wenn der Bräutigam das Sakko auszieht, genau, dann dürfen alle anderen auch. Und hier ist es so, wenn du die Jacke anziehst, dann ist Ende.
Ja, dann eine schöne Woche.
Dann
ja,
kommt gut durch die Woche. Wir sehen uns am Sonntag in Duisburg.
Grüße an Jule.
Macht's gut. Tschüss.
Das fängt doch schon sehr unterhaltsam an.
Ja, finde ich geil.
Und wie das gezündet hat.
Caramba, Carajo!
Es ist mehr als nur ein Spiel.
Und irgendwann werde ich wahrscheinlich hier dem Streuselkuchen nicht widerstehen.
Genau. Ja, ehrlich.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wir sind alle 4 am Tisch, aber ansonsten kann es losgehen.